Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Menschen vergleichen sich mit Sophie Scholl oder mit Anne Frank. Sie tragen einen Davidstern, auf dem ungeimpft steht. Das sind nur ein paar Beispiele aus den vergangenen Wochen und Monaten. Es werden viele, viele Vergleiche gezogen auf den Demos gegen die Corona-Maßnahmen zur NS-Zeit. Und dass die nicht nur schief sind, sondern auch noch einem ganz anderen Zweck dienen, das erklärt uns heute Natascha Strobel. Sie ist Extremismusforscherin.
Es ist eine immense Verharmlosung, aber gleichzeitig ist es auch eine Selbstheroisierung und Viktimisierung. Also es sind Opfer und Helden zugleich. Und das ist individuell sehr narzisstisch, aber im Großen und Ganzen ist es einfach eine Verharmlosung.
Ausführliches Interview mit Natascha Strobel in diesem frischen Podcast vom Update heute am 24. November. Weiteres Thema bei uns heute sind Pflanzen und ihr Charakter. Ja, angeblich haben Pflanzen Charakterzüge. Das sagt zumindest ein Forscher aus den USA. Was das genau heißt, erklärt euch jetzt schon mal kurz unser Reporter Johannes Doppelt.
Also das heißt, die eine ist zum Beispiel so ein bisschen stressresistenter und die andere reagiert dann gleich ziemlich hysterisch, wenn sie eine Gefahr wahrnimmt.
Okay. Aber warum machen Pflanzen das? Das muss denen ja irgendwas bringen, ne? Ob das tatsächlich was mit Charakter zu tun hat, auch das werden wir natürlich aufklären für euch. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
In genau einem Monat ist Heiligabend. Aber wie können wir das feiern in diesem Jahr? Und was ist mit Silvester? Was ist mit den Kontaktbeschränkungen? Auf diese Fragen haben die MinisterpräsidentInnen der Länder jetzt eine gemeinsame Antwort gefunden. Morgen soll das mit Kanzlerin Angela Merkel besprochen werden. Amelie Fröhlich aus der Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion. Lass uns das mal ein bisschen aufdröseln. Ist ja doch einiges, was da irgendwie mit drin steckt und viele Fragen, die sich da stellen. Also Weihnachten. Was ist da der Plan?
Für die Feiertage soll es Sonderregeln geben. Zwischen dem 23. Dezember und dem 1. Januar dürfen sich laut der Beschlussvorlage 10 Personen aus unterschiedlichen Haushalten treffen. Das hat Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller, der aktuell ja auch Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz ist, in der ARD bestätigt.
Ja, wir empfehlen da die 10 und es gibt auch noch mal eine Passage, wo wir sagen, dass auch die Kinder noch dazu gerechnet werden können, sodass dann tatsächlich ein Familienfest auch möglich ist. Aber es gibt gleichzeitig den Appell, genau zu überprüfen, ob es nicht auch möglich ist, in einer kleineren Runde dieses Jahr zu verbringen.
Vor den Weihnachtsbesuchen, ich sag mal bei Oma oder Opa, da empfehlen die Ministerpräsidentinnen, dass man sich in eine mehrtägige Selbstquarantäne begibt. Deswegen haben einige Bundesländer ja auch den Beginn ihrer Weihnachtsferien ein paar Tage nach vorne verlegt, zum Beispiel Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen.
Direkt nach Weihnachten, das wissen wir ja alle, kommt Silvester, ne? Da wird ja schon seit längerem jetzt viel diskutiert, ne? Feuerwerk an Silvester, ja, nein, doch, vielleicht. Was sagen da die MinisterpräsidentInnen?
Sie wollen das Böllern jetzt nicht grundsätzlich verbieten, sie empfehlen aber darauf zu verzichten und Feuerwerke auf belebten öffentlichen Plätzen und Straßen, die sollen dann auch tatsächlich verboten werden, damit sich eben keine größeren Gruppen bilden.
Okay, dann machen wir ein Häkchen hinter Weihnachten, hinter Silvester. Wie geht denn unser Leben dann in den nächsten Wochen weiter?
In genau einer Woche, also ab dem 1. Dezember, sollen strengere Kontaktbeschränkungen in Kraft treten. Bedeutet, privat sollen sich nur noch maximal 5 Personen aus 2 verschiedenen Haushalten treffen dürfen. Kinder bis 14 Jahren zählen wie an Weihnachten nicht dazu. Es gibt eine regionale Besonderheit. Schleswig-Holstein will die strengeren Kontaktbeschränkungen nicht mittragen, weil dort die Zahl der Corona-Infektionen vergleichsweise gering ist. Die verschärften Kontaktbeschränkungen sollen erstmal bis zum 20. Dezember gelten. So lange sollen übrigens auch Kultureinrichtungen, Hotels, Restaurants und Fitnessstudios geschlossen bleiben. Und wie es dann im Januar mit allen Corona-Regeln weitergeht, das ist noch offen.
Und die Maskenpflicht soll ja nach dem Willen der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten auch ausgeweitet werden, ne?
Ja, sie soll jetzt bald auch vor Geschäften gelten und auf Parkplätzen und in Innenstädten überall, wo sich viele Menschen aufhalten, also zum Beispiel in allen Fußgängerzonen und wo sonst noch, das sollen die örtlichen Behörden festlegen. Eins ist aber nochmal ganz wichtig zu betonen, also alle diese Regeln, von denen wir gesprochen haben, das sind noch kein Beschluss. Trotzdem ist Berlins regierender Bürgermeister Müller vor den abschließenden Beratungen morgen optimistisch.
Und ich glaube, auf dieser Grundlage, da kann es noch 2, 3 Veränderungen geben, aber da haben wir wirklich eine sehr geschlossene Situation dann auch, die wir gemeinsam umsetzen wollen.
Eine finale Entscheidung soll es dann morgen bei der Videokonferenz mit Kanzlerin Angela Merkel geben.
Also die Länderchefinnen und Chefs haben sich auf einen Corona-Fahrplan geeinigt für Dezember. Zusammengefasst hat uns das Amelie Fröhlich aus unserer Nachrichtenredaktion.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Seitdem es die Demos gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen gibt, gibt es auch viele Vergleiche der Demonstrierenden mit der NS-Zeit. Nur mal 2 Beispiele aus den letzten beiden Wochen, mit denen bewusst versucht wird, Geschichte umzudeuten. Da hat zum Beispiel ein Mädchen auf der Bühne gestanden auf einer Demo der sogenannten Querdenkerbewegung in Karlsruhe und hat sich selbst mit Anne Frank verglichen, weil sie ihren Geburtstag nur heimlich feiern konnte und Angst hatte, dass die Nachbarn sie verpetzen könnten. Oder voriges Wochenende eine Frau namens Jana aus Kassel, die sich mit Sophie Scholl verglichen hat, weil die ja auch im Widerstand gewesen sei. Wir wollen im Update besser verstehen, was eigentlich dahinter steckt, wenn Menschen solche Vergleiche wählen, die ja offensichtlich absurd sind. Trotzdem werden sie immer wieder gemacht. Warum? Das hat mir Natascha Strobel erklärt. Sie ist Politikwissenschaftlerin und Extremismusforscherin. Frau Strobel, gerade nach diesem Auftritt von Jana aus Kassel auf so einer Querdenker-Demo, da gab es auf Social Media ganz oft den Hinweis, ach, die hätte im Geschichtsunterricht mal besser aufpassen sollen. Geht es da wirklich um lückenhafte Geschichtskenntnisse oder um Kalkül?
Wie das konkret bei Jana passiert ist, das kann ich nur spekulieren. Prinzipiell sind Leute, die solche Vergleiche wählen, und wir sehen diese Vergleiche ja auch sehr oft, auch in Bezug auf die Opfer des Holocaust mit Judensternen und so weiter. Die Leute haben im Geschichtsunterricht schon aufgepasst. Die Leute ziehen diese Vergleiche genau deswegen. Diese Leute glauben tatsächlich, wir befinden uns hier in einer Diktatur, und nicht nur in irgendeiner Diktatur, sondern in einer Diktatur, die mit dem historischen Nationalsozialismus vergleichbar ist. Das ist deren Lebensrealität.
Aber woher kommt das? Also warum dieser Vergleich?
Der Nationalsozialismus ist auch in der Gesellschaft das höchstmöglich vorstellbare Böse. Also Nationalsozialismus ist auch zum Synonym für böse Menschen, für böse Politik geworden. Und da greift man dann zum höchstmöglichen Maximalismus, den man sprachlich findet. Und das sind Nazis. Und das ist natürlich eine Entwertung dieses Begriffs, weil das waren nicht nur einfach böse Menschen, sondern da stand eine Idee davon, wie die Welt ausschauen soll dahinter. Und es ist aber vor allem eine Entwertung der Opfer und der Widerstandskämpferinnen. Denn die Widerstandskämpferinnen haben sich ja nicht nur einfach gegen etwas gewehrt, was jetzt ein bisschen unangenehm war, sondern die haben ihr Leben gegeben, dafür gegen eine Diktatur zu kämpfen, gegen eine wirkliche Diktatur, wo man massiv diskriminiert wurde, wo es zu Vernichtung und Massenmord gekommen ist.
Was man ja auch immer wieder hört auf den Demos gegen die Corona-Maßnahmen hier in Deutschland, ist das so. Also man hört immer wieder die Rufe, wir sind das Volk. Oder was auch immer mal wieder passiert, dass man einen gelben Davidstern sieht, auf dem dann ungeimpft steht. Oder zuletzt bei uns, als es um die Reform des Infektionsschutzgesetzes ging, da wurde das von rechts und rechtsaußen bezeichnet als Ermächtigungsgesetz. Sind wir da auch wieder an dem Punkt, von dem, was Sie gerade erklärt haben, dient all das der Verharmlosung oder gibt es noch eine andere Strategie?
Es ist eine immense Verharmlosung, aber gleichzeitig ist es auch eine Selbstheroisierung. Weil wenn wir hier wirklich, und Sie glauben das, mit einem Ermächtigungsgesetz zu tun haben, wenn man wirklich, unter Anführungszeichen, so etwas wie einen Judenstern aufgepickt bekommt, dann ist es ja wirklich sehr, sehr mutig, auf die Straße zu gehen. Dann ist man ja wirklich wie ein Widerstandskämpfer oder wie eine Widerstandskämpferin. Und dann ist man quasi die Heldin in dieser Geschichte. Und so sehen sie sich dann auch. Also es ist mit ganz viel Pathos, mit ganz viel Heroisierung und Viktimisierung. Also sind Opfer und Helden zugleich in dieser Geschichte. Und das ist individuell sehr narzisstisch, aber im Großen und Ganzen ist es einfach eine sehr große Verharmlosung dessen, was historisch wirklich passiert ist.
Jetzt regt sich ja auch gesellschaftlich durchaus Widerspruch. Also wir können das lesen über Social Media, UserInnen, Politikerinnen und Politiker, ExpertInnen. Auch der Antisemitismusbeauftragte hier in Deutschland hat sich da schon eindeutig geäußert. Aber wenn solche Vergleiche immer wieder gezogen werden, wenn wir das immer wieder sehen, auch medial natürlich dann aufbereitet in Bildern oder Fotos, setzt sich da nicht doch irgendwann was fest? Ist das vielleicht auch eine Gefahr, die davon ausgeht?
Absolut. Also die ständige Wiederholung, und das ist auch eine Strategie, irgendwann stumpft man ab. Wir erleben das in der Sprache, wenn gewisse Sprachspiele, wenn die immer und immer wieder gebracht werden, irgendwann ist es normal. Und genauso funktioniert das mit visuellen Bildern auch. Und deswegen ist es so wichtig, dass ganz, ganz viele Leute sagen, stopp, also man muss den Personen, die das machen, einfach mal klar sagen, dass das gesellschaftlich nicht akzeptabel ist, und gleichzeitig den ganz vielen, die das sehen, aber auch nicht in Worte fassen können, was das jetzt macht, dass die sehen, dass hier eine ganze Gesellschaft einen Strich zieht und über den geht man nicht drüber.
Also ein gesellschaftlicher Widerspruch, ein allgemeiner, müsste da sein, müsste vielleicht auch noch lauter werden. Wo könnte man denn noch ansetzen? Also brauchen wir vielleicht einen anderen Geschichtsunterricht oder generell einen Unterricht, der erklärt, wie NS-Geschichte instrumentalisiert werden kann und wird eben auch schon von rechts außen?
Ich glaube, dass Bildung immer ein guter Ansatz ist, und ich glaube, dass es sehr gut wäre, Zusammenhänge zu verstehen. Der Nationalsozialismus war nicht einfach dieser Punkt in der Geschichte und davor war nichts und danach war nichts, sondern zu verstehen, dass Rechtsextremismus, Faschismus, Nationalsozialismus immer schon Vorläufer hat und dass es dort beginnt, wo man Menschen ausschließt, wo man Menschen diskriminiert, wo man in wir und die anderen unterteilt, und dass dieses Verständnis, diese Zusammenhänge, das wäre sehr wichtig.
Frau Strobel, danke Ihnen fürs Einordnen und fürs Erklären hier in Deutschlandfunk Nova.
Dankeschön.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Der erste Peak kommt bald, wahrscheinlich noch in diesem Jahr. Gesundheitsminister Jens Spahn ist sich da seit gestern relativ sicher.
Es gibt begründeten Anlass dafür anzunehmen, dass wir spätestens Anfang nächsten Jahres mit dem Impfen beginnen können, vielleicht sogar schon Ende diesen Jahres.
Und es führt uns dann direkt zur nächsten Frage: Wer soll den Impfstoff denn zuerst bekommen? Also die Regierung hat eine ExpertInnenkommission eingesetzt und die empfiehlt, Risikopatienten und Patientinnen sollten die ersten sein, die geimpft werden, und medizinisches Personal. Wer das am Ende entscheidet und ob es dazu eine gesetzliche Regelung gibt, ich habe nachgefragt bei Annika Klafki, die ist Verfassungsrechtlerin, war Sachverständige im Gesundheitsausschuss und hat ihre Dissertation über den rechtlichen Umgang in der Pandemie geschrieben. Frau Klafki, weitergedacht, wenn wir uns jetzt noch mal in Erinnerung rufen, was Jens Spahn gesagt hat, weitergedacht hat er uns ja dazu aufgefordert, dass wir in Deutschland darüber diskutieren sollen, auch müssen, wer den Impfstoff als erstes bekommen soll. Was sagen Sie?
Ja, also grundsätzlich ist es ja schon mal eine sehr schöne Nachricht, dass wir diesen Impfstoff bekommen. In der Tat ist aber das Problem, dass es nicht genügend Impfstoff für alle geben wird, sondern dass erst nach und nach neue Impfdosen auf den Markt kommen und man sich deswegen fragen muss, wer bekommt ihn zuerst. Und dazu hatte das Bundesgesundheitsministerium eben den Deutschen Ethikrat, die Ständige Impfkommission, also da sitzen Ärzte und Epidemiologen drin, und die Leopoldina Akademie der Wissenschaften befragt, Empfehlungen zu erarbeiten. Und dort wurde in der Tat vorgeschlagen, zunächst Risikogruppen zu impfen, also die, die einen besonderen Bedarf für diese Impfung haben, dann Gesundheitspersonal und dann auch Personen, die in zentralen Bereichen der Daseinsvorsorge arbeiten, also zum Beispiel Polizisten, aber man kann auch an Lehrerinnen und Lehrer denken. Und grundsätzlich muss ich sagen, ist das sozusagen eine gute Möglichkeit, so eine Verteilungsentscheidung zu treffen. Was in meinen Augen noch fehlt, ist die rechtliche Grundlage. Da wurde im letzten Bevölkerungsschutzgesetz, was vor kurzem ja groß diskutiert worden ist.
Sie meinen das Infektionsschutzgesetz und die Reform dazu?
Genau, die Reform des Infektionsschutzgesetzes. Dort wurde auch eine Norm eingeführt im Sozialgesetzbuch 5, wo jetzt drin steht, dass das Bundesministerium für Gesundheit durch Rechtsverordnung anordnen darf, dass bestimmte Personen, nämlich solche, die ein erhöhtes Risiko haben, im Medizinbereich oder in der Daseinsvorsorge tätig sind, einen Anspruch darauf haben können, auf diese Schutzimpfung. Was da allerdings nicht drin steht, und das macht es eben aus meiner Sicht etwas problematisch, ist, was eigentlich mit denjenigen ist, die nicht zu diesen Gruppen gehören. Also vielleicht kriegen die das jetzt von der Krankenkasse nicht bezahlt, aber wenn die jetzt zum Arzt gehen und sagen, ich hätte gerne diese Impfung, weil ich mache mir Sorgen wegen Corona, kann man die dann ablehnen und darf der Hausarzt dann sagen, nein, ihnen gebe ich keine Impfung. Und das regelt das Gesetz eben noch nicht.
Okay, weil die dann nicht zur klassischen Risikogruppe gehören würden. Das heißt, aus Ihrer Sicht, aus einer verfassungsrechtlichen Sicht, bräuchten wir besser eine gesetzliche Regelung? Würde das Dinge vereinfachen oder würde das Dinge auch unnötig verkomplizieren?
Aus meiner Sicht würde es die Dinge vereinfachen, wenn man einfach klarer ins Gesetz schreiben würde, dass bei knappen medizinischen Gütern das Recht des Bundesgesundheitsministeriums besteht, die zu rationieren und dass nur diejenigen dann diese Leistung bekommen können, die in einer Verordnung genannt sind. Dann wäre es wichtig zu sagen, anhand welcher Kriterien darf man denn diese Gruppen bestimmen? Und dann ist es in meinen Augen schon in Ordnung zu sagen, das kann dann per Rechtsverordnung durch das Bundesgesundheitsministerium geschehen, denn so ein parlamentarischer Prozess dauert ja sehr lange. Das heißt, wenn man jetzt immer ein Gesetz erwarten würde, dann könnte es auch dazu führen, dass sich die Dinge zu sehr verzögern und dann nicht rechtzeitig begonnen werden kann mit der Impfung. Aber immerhin sollte das Parlament einmal klarstellen, okay, diejenigen, die jetzt noch nicht genannt sind in dieser Rechtsverordnung, die bekommen dann auch keine Impfung.
Hat das Parlament aber bisher noch nicht gemacht? Meinen Sie, da kommt noch was?
Das ist die Frage. Also ich hatte das Gefühl in diesem Gesetzgebungsprozess, dass sich die Abgeordneten nicht so richtig bewusst darüber waren, dass diese Regelung, die jetzt eingeführt wurde, dass die sozusagen diesen Zweck hat, das zu legitimieren. Und das ist auch nicht wirklich offengelegt. Wenn man sich die Gesetzesbegründung anschaut, dann steht da einfach nur drin, ja, sozusagen besonders in Betracht kommende Personengruppe für diese Impfung sind. Mhm. Aber nirgends steht etwas darüber, dass sozusagen andere dann erstmal ausgeschlossen sind davon. Und insofern, ja, wurde das dem Parlament so ein kleines bisschen auch untergeschoben, habe ich das Gefühl.
Okay, das ist Ihre Einschätzung. Ich würde gerne nochmal auf das zurückkommen, was Sie vorhin schon mal gesagt haben. Habe ich das richtig verstanden? Am Ende entscheidet dann das Bundesgesundheitsministerium, wer als erstes dran ist beim Impfen, richtig?
So ist es gedacht. Und so versteht das Bundesgesundheitsministerium auch diese neue Regelung. Man kann die aber auch anders lesen. Man kann die auch so interpretieren, dass man sagt, naja, Moment mal, da steht erstmal nur drin, wer diese Impfung erstattet bekommt von der Krankenkasse. Da steht aber nicht drin, dass irgendwie Leute, die bereit sind, privat diese Impfung zu bezahlen, dass die dann nicht bekommen sollen.
Gibt es denn überhaupt, jetzt mal nochmal aus so rechtswissenschaftlicher Sicht, gibt es überhaupt eine richtige oder eine gerechte Verteilung für diesen Impfstoff?
Also es gibt schon gewisse Grenzen des Zulässigen. Also in Artikel 3 Absatz 3 Grundgesetz stehen bestimmte Kriterien drin, nach denen man nicht differenzieren darf. Also man dürfte jetzt zum Beispiel nicht nach Geschlecht differenzieren oder man dürfte auch nicht sagen, dass zum Beispiel körperlich behinderte Menschen oder geistig behinderte Menschen ausgeschlossen werden oder so etwas oder wegen Religion. Aber ansonsten gibt die Verfassung kein bestimmtes Verteilungsmuster vor. Ich würde auch sagen, keine Wissenschaft kann darauf letztlich eine Antwort geben. Es ist eine Wertungsentscheidung. Und gerade weil es eine Wertungsentscheidung ist, fände ich es eben auch wichtig, dass es im Parlament diskutiert wird, wo eben alle Interessen der Bevölkerung ja vertreten sind. Mhm. Und es ist gut, wenn man dann Sachverstand einbezieht vom Deutschen Ethikrat, von der Impfkommission und auch aus der Wissenschaft. Aber letztlich sollte die Entscheidung bei den Parlamentarierinnen und Parlamentariern verbleiben.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es gibt ja mittlerweile 3 Impfstoffpräparate, die dabei sind, eine Zulassung zu bekommen. Die EU hat heute einen Vertrag abgeschlossen mit Moderna aus den USA. Die haben einen Impfstoff entwickelt, der bei fast 95% Wirksamkeit liegt. Andere Hersteller liegen zum Beispiel bei 70%. Was heißt das jetzt für uns und wie werden diese Impfungen ablaufen? Das sind Fragen, die uns Julia Fischer beantworten kann. Sie ist Wissenschaftsjournalistin und Medizinerin. Julia, gucken wir mal auf diese Wirksamkeit 70%, 95%. Was heißt das denn? Also wie wirksam ist das zum Beispiel, wenn wir das mit anderen Impfungen vergleichen? Masern oder Grippe vielleicht?
Also die meisten Impfungen, die wir so kennen, zum Beispiel die wir so in der Kindheit bekommen, wie Masern, Röteln, Tetanus oder Keuchhusten, die haben alle eine sehr hohe Wirksamkeit von zwischen 90% und 100%. Das heißt, da können die beiden Impfstoffe, gerade die von BioNTech und Moderna, die laut den Mitteilungen 94,5 bzw. 95% wirksam sind, durchaus mithalten. Die Grippeimpfung, die ist da ja so ein echter Sonderfall, schlicht weil das Grippevirus sich von Jahr zu Jahr so stark verändert. Das heißt, Wissenschaftler müssen immer im Vorhinein abschätzen, welcher Virustyp sich in der anstehenden Saison durchsetzen wird. Und je nachdem, wie gut diese Schätzung war, liegt die Wirksamkeit der Grippeimpfung dann etwa zwischen ja, mauen 20 und guten 80%. Also das ist schon sehr speziell. Im Vorgang zu den Corona-Impfstoffentwicklungen, da hatte die amerikanische Arzneimittelbehörde FDA gesagt, eine Zulassung könne erfolgen, wenn ein Impfstoff eine Wirksamkeit von größer als 50% nachweist. Und da liegt auch der Impfstoff von AstraZeneca mit seinen vorläufig gemeldeten sehr schönen 70% deutlich drüber. Das heißt, insgesamt gilt, wir warten zwar immer noch auf alle Daten der Studien, aber das ist schon alles sehr erfreulich.
Das sind also gute Zahlen, okay, was die Wirksamkeit angeht. Wie läuft denn dann die Impfung ab? Also wie viele Dosen werden gespritzt und in welchem Abstand? Reicht eine? Muss es zweimal sein, dreimal?
Also bei diesen drei Impfungen, die jetzt in den letzten Tagen so viel besprochen wurden, da ist es momentan vorgesehen, dass jeder Impfling zwei Dosen erhält und zwar jeweils im Abstand von etwa 3 bis 4 Wochen und dann sollte der Impfschutz komplett sein.
Komplett heißt, dann bist du eben entweder bei den 70 oder bei den 95%.
Ganz genau so ist es.
Und was heißt das dann? Ist man dann immun? Wie lange ist man geschützt? Kann man vielleicht doch noch krank werden, aber dann wird der Verlauf eventuell nicht so schwer? Was ist darüber bekannt?
Wie lange diese Immunität anhält, das weiß man bisher leider nicht genau. Es gibt eine aktuelle Studie mit sehr positiven Ergebnissen, die lassen vermuten, dass eine Immunität durchaus mehrere Monate oder sogar Jahre halten könnte. Das ist schon sehr ermutigend. Man muss aber auch sagen, das ist noch nicht sicher erwiesen. Bisher weiß man vor allem, dass die schweren Verläufe verhindert werden und alles Weitere, das muss sich einfach noch zeigen tatsächlich.
Das heißt, man weiß auch noch nicht, ob immun jetzt heißt, dass man das Virus nicht mehr weitertragen kann, wäre ja theoretisch auch noch eine Option oder eine Möglichkeit.
Ganz genau. Also auch das ist bis jetzt noch nicht hundertprozentig geklärt. Zumindest für BioNTech und Moderna, da ist das, also ob die Ansteckung auch verhindert wird, das ist aktuell Gegenstand der Analysen. Bei AstraZeneca gab es jetzt schon erste Hinweise darauf, dass auch die Ansteckung verhindert werden kann. Aber wie gesagt, es ist vorläufig und es bleibt einfach noch spannend.
Kann man es vergleichen mit einer Grippeimpfung, wenn wir da nochmal gucken? Also hast du ja eben schon erklärt, da gibt es immer so saisonale Anpassungen und Schätzungen vom Impfstoff und so weiter und so fort. Wird das bei der Corona-Impfung auch so sein, dass man eben immer wieder gucken muss, okay, da ist wieder irgendwas mutiert, dementsprechend müssen wir es anpassen?
Auch das kann man jetzt noch nicht hundertprozentig sagen, das muss sich zeigen. Aber aktuell scheint sich das Coronavirus längst nicht so schnell zu verändern wie zum Beispiel Grippeviren. Dass also jedes Jahr eine komplett neue Impfung her muss, das ist im Moment nicht so richtig abzusehen. Sehr wohl ist aber möglich, dass eine Immunität nur eine Saison oder ein Jahr hält und dann müsste tatsächlich jedes Jahr neu geimpft werden. Könnte sein, dass das gar nicht so schlimm ist, weil die Wissenschaft mit diesen Neuanpassungen immer schneller wird. Trotzdem muss sich das, wie gesagt, auch noch zeigen. Meine Hoffnung ist durchaus, dass die Immunität länger hält als nur ein Jahr oder nur eine Saison.
Julia, danke dir fürs Erklären. Julia Fischer darüber, wie gut der Corona-Impfstoff wirkt. Danke dir, Julia.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Okay, jetzt kommen viele, viele neue Namen, die wir uns drauf schaffen müssen. Aber wir schaffen das schon und ein paar kennt man ja auch schon. Joe Biden, der zukünftige Präsident der USA, hat jetzt gesagt, wie er sein Kabinett zusammensetzen will. John Kerry, der soll sich um den Klimaschutz kümmern. Den Namen kennt ihr vielleicht schon oder noch. John Kerry, genau. Der ist auch mal Präsidentschaftskandidat gewesen und war unter Barack Obama Außenminister der USA. Und er engagiert sich eben seit mehreren Jahren schon für den Umweltschutz. Wer noch dabei sein soll und was das bedeutet für die Politik der USA, das gucken wir uns jetzt genauer an mit der Politikwissenschaftlerin Katrin Klüver-Ashbrook. Katrin, was zeichnet dieses Kabinett von Biden aus? Was sagst du?
Eine unglaubliche Professionalität, eine tiefe Kenntnis der transatlantischen und globalen Beziehungen, ein großes Vertrauen, eine Vertrauensbeziehung zwischen dem Präsidenten und diesem Team. Während wir hier sprechen, stellt der President-elect gerade sein Team offiziell vor in einer Pressekonferenz. Und eben als ich weggeschaltet habe, hat er eben genau das nochmal gesagt. Dieses Team genießt sein tiefes und sein langes Vertrauen. Er kennt alle beteiligten Persönlichkeiten in seinem neuen nationalen Sicherheitsteam seit Jahren. Und das will heißen seit 20, 25 Jahren. Also für die internationale Community natürlich auch eine hohe Vorhersagbarkeit und eine Planbarkeit, die wir jetzt 4 Jahre lang vermisst haben.
Die internationale Politik von Donald Trump, die hat ja eher so ausgesehen, nur mal ein paar Beispiele jetzt, also raus aus dem Pariser Klimaabkommen, Atomdeal mit dem Iran auch raus, genauso aus der Weltgesundheitsorganisation und der UNESCO, stattdessen eben America First, also sein Logo und am liebsten alles im Alleingang. Wird sich diese Richtung jetzt komplett ändern mit der Regierungsmannschaft, die Joe Biden da zusammenstellt?
Das wird eine Drehung um 180 Grad, also wir sagen diametral entgegengesetzt. Das war schon im Parteiprogramm, das konnten wir also schon lesen im Sommer, dass er gesagt hat, er möchte sofort wieder die multilateralen Strukturen stärken. Er hat sich vorgenommen, einen großen Summit der Democracies, also ein großes Treffen der Kerndemokratien in dieser Welt, ins Leben zu rufen, um nochmal wirklich klarzumachen, wo ist eigentlich der Unterschied zwischen dem, was Demokratien in der Welt leisten können, auch gerade für das ganze Thema Menschenrechte, gegenüber den Autokratien, die wir jetzt nun auch erstarken sehen, also China und Russland zum Beispiel. Also er will sich den ganz grundsätzlichen Prinzipien des multilateralen Ordnungssystems wieder verschreiben und das vor allen Dingen, und das hat er jetzt eben in seiner Pressekonferenz auch nochmal gesagt, Außenpolitik neu denken, Außenpolitik weiterdenken, progressiver denken. Und du hast es eingangs schon angesprochen, daher auch eben diese Kabinettsrolle, das ist eine ganz neue Rolle in der nationalen Sicherheitsarchitektur der Vereinigten Staaten, die sich eben speziell mit Klimawandel beschäftigen sollen und das sieht nämlich Joe Biden und sein ganzes Team als wirklich existenzielle Bedrohung. Also er legt ganz neue Schwerpunkte in der Politik, in der Außenpolitik. Und ich glaube, das könnte doch sehr spannend werden, gerade für Partner in Europa.
Wenn wir bei der Außenpolitik sind, was heißt das denn dann für die Beziehungen mit oder zu Deutschland?
Ich glaube, wir werden einen wirklichen Umkehrschluss sehen. Und ich glaube, Deutschland kann sich darauf einstellen. Und das haben wir auch heute Morgen von Herrn Maas beim Berliner Forum Außenpolitik gehört, einen verlässlichen Partner zu haben in den Vereinigten Staaten. Wir denken mal an den Außenminister, an den designierten Anthony Blinken, ist ein Mann, der in Frankreich im Grunde genommen aufgewachsen ist, ein französisches Baccalauréat gemacht hat, ganz hervorragendes Französisch spricht, der sehr gut versteht die akribischen Debatten, die wir gerade innerhalb Europas haben über solche Themen wie strategische Souveränität oder was muss Europa eigentlich leisten können in der Welt. Erstmal wird es ein tiefes Verständnis geben für die Diskussionen, die wir innerhalb Europas haben, wie wir uns gerade etablieren wollen in der Welt, Europa, aber Deutschland eben auch speziell. Und es wird ein Zugehen geben dieser neuen amerikanischen Regierung, aber eben auch gerade speziell den Menschen in diesem nationalen Sicherheitsapparat auf Europa. Denn da sind die europäischen Wurzeln extrem tief. Anthony Blinken hat dann schon mit Joe Biden im Senat ganz eng zusammengearbeitet zu den Europafragen, aber der Kern-Europaberater. Also ich glaube, da werden wir wirklich wichtige Akzente sehen, gerade in den Bereichen, die uns wichtig sind, nämlich in der Klimapolitik, in der Wirtschaftspolitik. Und natürlich auch in der Technologiepolitik und bei dem ganzen Thema Digitalisierung.
Jetzt müssen wir das natürlich alles noch ein bisschen mit Einschränkungen sagen, weil ja eben noch nicht sicher ist, ob alle Nominierten auch durchgesetzt werden können. Denn sie müssen vom Senat abgesegnet werden. Und dort haben eben die Republikaner noch die Mehrheit. Könnte das ein Problem werden?
Ich glaube, da hat Joe Biden sehr gut vorgearbeitet. Er hat Kandidaten, die gegebenenfalls schwieriger gewesen wären, durch den Senat zu bekommen. Ich denke speziell an Susan Rice, die damals gerade bei der Benghazi-Affäre eine große Rolle gespielt hat, wo es eben doch um große Fragen der amerikanischen nationalen Sicherheit ging. Hat er rausgenommen aus dieser Riege. Er hat Leute genommen, die wirklich sehr bekannt sind in Washingtoner Kreisen, die auf beiden Seiten, auf beiden Parteienseiten bereits großes Vertrauen genießen. Auch Jake Sullivan, der neue designierte nationale Sicherheitsberater, historisch jung mit 43 Jahren, war früher der Chef des Planungsstabs des Auswärtigen Amts. Also alles sind Größen schon im Washingtoner Betrieb, aber sie sind eben relativ, wie man sagen würde, middle of the road. Also das hat er schon strategisch so ausgewählt, um sicherzugehen, dass er im Senat die nötigen Stimmen hat. Und die kann er relativ schnell bekommen, indem er eben 3 oder 4 moderate Republikaner auf seine Seite zieht. Und Susan Collins aus Maine und jemand wie Mitt Romney aus Utah, der damals auch für die Präsidentschaft kandidiert hat, das wären solche Leute, die diesen Kandidaten auf jeden Fall ihre Zustimmung geben würden. Ich denke, das wird ein relativ unproblematisches Verfahren.
Katrin, danke dir fürs Erklären und für deine Einschätzung. Und viele Grüße nach nach Boston. Da bist du nämlich gerade und hast dich hier schön bei uns in die Leitung gesetzt. Danke dir dafür. Katrin Klüver-Eschbrock ist Politikwissenschaftlerin und sie hat uns erklärt, nach welchen Kriterien Joe Biden seine neue Regierungsmannschaft aufstellt und was das bedeutet für die US-amerikanische Politik.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Was man nicht alles macht, wenn man mehr zu Hause ist als sonst, ne, wegen Corona. Also, man kann auf Weltmeisterniveau alles sortieren, Schränke ausräumen, einräumen und alles nochmal von vorn. Man kann putzen, drüber und drunter und daneben und obendrauf. Und man kann sich mit dem Charakter seiner Pflanzen beschäftigen. Wenn ich mir meine drei Orchideen angucke auf der Fensterbank, ja, die haben eher so den Charakter, ich habe keinen Bock. Also die machen gar nichts, ne? Die sehen nicht gut aus, die blühen nicht, die hängen da einfach rum. Jetzt könnt ihr sagen, Meshkat, hör mal, Pflanzen mit Charakter, übertreibst du da nicht ein bisschen? Nee, mach ich nicht. Es gibt nämlich einen Forscher, der sagt, Pflanzen haben wahrscheinlich so eine Art Persönlichkeit, also Charakterzüge, ja? Und da wollen wir natürlich mehr zu wissen, ihr bestimmt auch. Los geht die wilde Fahrt mit unserem Nova-Reporter Johannes Döbbelt. Johannes, was ist dran an der Idee, dass Pflanzen einen Charakter haben?
Ja, das ist tatsächlich kein Fakt, sondern wirklich nur eine These, eine Idee, die hat Rick Carbon aufgestellt. Der ist Professor an der University of California und gilt als einer der führenden Forschenden zur Frage, wie Pflanzen kommunizieren. Und der sagt eben auch, Pflanzen, die zur gleichen Art gehören, sind als Individuen unterschiedlich. Also das heißt, die eine ist zum Beispiel so ein bisschen stressresistenter und die andere reagiert dann gleich ziemlich hysterisch, wenn sie eine Gefahr wahrnimmt.
Okay, was heißt das denn konkret? Also wie kommt der da drauf?
Der hat das an Salbeisträuchern erforscht. Wenn die von Raupen angeknabbert und damit angegriffen werden, dann senden die so bestimmte chemische Stoffe aus über die Luft. Diese Stoffe können dann auch andere Pflanzen in der Umgebung, sogar auch andere Arten wahrnehmen und die können dann wiederum mit ihren eigenen Botenstoffen Raubtiere anlocken, also so Wanzen zum Beispiel, und die fressen dann die Raupen. Also die Pflanzen kommunizieren untereinander, warnen sich gegenseitig und holen so Hilfe. Davon gibt es auch viele andere Beispiele. Und nach Carbons Forschung gibt es jetzt aber einzelne Salbeisträucher, die sind eher so entspannt, und andere, die sind eher, ich nenne es mal, ängstlich und ziemlich oft oder schnell schon dabei, solche Notsignale auszusenden. Und wenn jetzt dieser ängstliche Strauch so einen Hilferuf losschickt, dann checken die anderen Pflanzen, ach guck mal hier, das ist ja nur der Angsthase, der reagiert bestimmt wieder ein bisschen über, müssen wir uns erstmal keine Sorgen machen.
Okay.
Wenn aber jetzt ein Strauch, der sonst eher entspannt ist, das Notsignal rausschickt, dann wissen die anderen Pflanzen, boah, diesmal muss es ernst sein. Wir sollten lieber mal hier schnell was tun gegen die Raupen.
Ich finde diese Vorstellung, Johannes, dermaßen abgefahren. Ich stelle mir gerade einen verängstigten kleinen Salbeistrauch vor und einen, der so ein bisschen chilliger unterwegs ist. Das ist sehr schön. Jetzt kommen wir zurück. Daran könnte man doch aber auch zeigen, an dem, was du gerade erklärt hast, dass Pflanzen eben nicht nur unterschiedlich reagieren, sondern dass man das ruhig so deuten könnte als Charakterzug.
Ja, aber man muss auch dazu sagen, Rick Carbon, der forscht daran, hat aber jetzt noch keine Studie oder so veröffentlicht. Das bleibt also erstmal nur eine These. Ich wollte mir das Ganze auch mal einschätzen lassen heute. Habe noch einen anderen Wissenschaftler befragt, nämlich Axel Mithöfer. Der forscht auch zum Thema Kommunikation von Pflanzen, und zwar am Max-Planck-Institut für chemische Ökologie.
Darauf beruht die Evolution, dass nicht eine Pflanze ist oder ein Individuum wie das andere. Von daher unterschiedliche Sensitivität ist für mich jetzt nicht überraschend. Was mich ein bisschen überrascht dabei, ist die Tatsache, dass er das mit Charakter oder Persönlichkeit verbinden will. Das finde ich jetzt ein bisschen arg weit hergeholt. Weil das ist doch sehr, sehr vermenschlichend.
Ah, okay, da sind wir wieder bei dem Punkt, machen wir gerne auch mal bei Tieren, dass wir so Verhalten ein bisschen vermenschlichen. Ne? Was wissen wir denn sonst darüber, inwiefern Pflanzen miteinander kommunizieren und wer da auf wen hört?
Da weiß die Forschung inzwischen schon einiges. Also Maispflanzen finde ich ganz spannend. Die können sich gegenseitig warnen, wenn es zu eng wird. Also wenn jetzt eine Pflanze merkt, so um mich herum, da wachsen schon ziemlich viele andere, dann sendet sie über ihre Wurzeln Signale an die anderen Maispflanzen in der Umgebung und sagt ihnen damit, Leute, wachs besser mal so ein bisschen in die andere Richtung, weil hier ist es schon ziemlich voll.
Finde ich irgendwie gut. Das klingt ja schon fast so, als wenn Pflanzen intelligent sind.
Ja, das ist in der Wissenschaft auch ziemlich umstritten. Also die einen sagen, ja, Pflanzen können Probleme lösen und sind damit intelligent. Die anderen sagen, nee, Pflanzen haben jetzt ja kein Gehirn und auch kein zentrales Nervensystem wie Tiere oder Menschen und sind damit auch eben nicht intelligent. Was man aber weiß, ist, Pflanzen können lernen. tatsächlich. Also es gibt zum Beispiel Versuche mit der Mimose. Mimosen, hast du vielleicht schon mal gesehen, die können ihre Blätter so ein- und ausklappen. Tagsüber klappen sie die Blätter aus, damit sie dann möglichst viel Licht abbekommen, nachts wieder ein. Und die Vegetationsökologin Katja Thielberger von der Uni Tübingen, die hat den Pflanzen dann in einem Experiment das Licht entzogen. Also die standen ganz lange im Dunkeln und haben nur so ein paar Minuten am Tag Licht abbekommen. Und nach einer Weile haben diese Mimosen dann tatsächlich ihr Verhalten geändert, hat die Forscherin dem SWR erzählt.
Also erstmal haben sie während der Dunkelphase nicht so lange, nicht so weit die Blätter runtergeklappt wie jetzt unsere Kontrollpflanzen, sondern sie waren quasi schon so in Wartestellung, wann kommt das Licht. Und als das Licht dann kam, haben sie extrem schnell die Blätter aufgeklappt, damit sie diese 10 Minuten oder manchmal auch 20 voll ausnutzen konnten.
Also das zeigt, die Pflanzen lernen und passen sich ihrer Umwelt tatsächlich an. Andere Experimente der Forscherin zeigen, dass diese Mimosen auch gewisse Entscheidungen treffen können. Also zum Beispiel, in welche Richtung und wie hoch wachse ich. Also die haben schon einiges drauf, aber ob man jetzt da wirklich von Intelligenz sprechen kann, das ist nochmal eine andere Frage.
Oder von Charakter eben, ne? Also Pflanzen lernen und verhalten sich ganz unterschiedlich, je nachdem, wie ihre Umwelt aussieht. Und möglicherweise kann man das eben auch mit so einer Art Charakter vergleichen. Das ist jedenfalls die These eines führenden US-Forschers auf diesem Gebiet. Und Johannes Döbbelt hat uns das zusammengefasst.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.